Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wo stehst du? Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal bei einer sogenannten Durchschlageübung mitgemacht hat. Diese Übung funktioniert so. Du bekommst etwas Gepäck, eine Karte mit deinem Ziel, wo du hin musst, und dann wirst du mit ein paar anderen irgendwo in der Wildnis ausgesetzt. Und dann müsst ihr euch durchschlagen. Über 2 oder 3 Tage bis zu eurem Ziel. Nun, was ist das Erste, was du tust, wenn du ausgesetzt wirst? Du versuchst, deinen Standort zu bestimmen. Herauszufinden und dich zu orientieren, wo auf dieser Karte du unterwegs bist. Denn nur wenn du weißt, wo du stehst, kannst du die nächsten Schritte in die richtige Richtung gehen. Ich habe diese Übung einmal gemacht mit einer Gruppe auf einer Jugendfreizeit. Und da hat unsere Karte gesagt, wir müssen geradeaus durch den Wald. Also sind wir irgendwie durch den Wald und sind gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und als wir etwa 1,5 Stunden aus dem Wald draußen waren, hatte ich langsam das dumme Gefühl, dass die Landschaft um uns herum irgendwie nicht mehr zu dem passt, was auf der Karte steht. Und als es langsam immer später wurde und wir vor dem Einbruch der Dunkelheit noch an unserem Übernachtungsplatz sein mussten, um noch was zu essen bekommen, tat ich, was Verantwortliche tun, wenn sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Ich holte mein Handy raus und aktivierte die Standortfunktion. Im ersten Moment dachte ich, mein Handy ist kaputt, bis ich kapiert habe, dass wir tatsächlich an einem Ort sind, der außerhalb unserer Karte liegt. Offensichtlich waren wir im Wald völlig falsch abgebogen und waren seitdem die ganze Zeit in eine völlig verkehrte Richtung unterwegs. Und was da mit unserer Gruppe passiert ist, war spannend. Im ersten Moment waren wir alle frustriert. So viele Kilometer umsonst. Bis wir dann irgendwann kapiert haben, dass wir dank der Standortfunktion ja jetzt ein sehr klares Bild davon hatten, wo wir sind und wie wir ans Ziel kommen. Und das hat uns dann doch motiviert. Und so haben wir uns unsere Rucksäcke geschnappt. Wir sind losgesprintet und nach gut einer Stunde waren wir am Ziel. Es ist so wichtig, dass ich weiß, wo ich stehe. Denn nur wenn ich meinen Standort kenne, kann ich die nächsten Schritte in die richtige Richtung gehen. Und das gilt beim Wandern und das gilt erst recht für unser Leben mit Gott. Wir Menschen haben ja manchmal Fragen an Gott. Aber in der Bibel gibt es auch immer wieder Momente, in denen Gott Menschen Fragen stellt. Fragen, bei denen man im ersten Moment denkt, Gott, ist das dein Ernst? Du weißt doch die Antwort. Warum fragst du dann überhaupt? Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, bei den Fragen, die Gott uns stellt, geht es ihm gar nicht so sehr um Wissen oder darum, dass ihm Informationen fehlen. Es geht ihm um Beziehung. Er fragt nach unserem inneren Standort. Danach, wo wir stehen, in unserem Verhältnis zu ihm. Deswegen fragt Gott uns, weil er unsere Antwort hören will. Die erste solche Frage Gottes nach unserem Standort finden wir im 3. Kapitel der Bibel. Adam und Eva essen von der einen Frucht, von der sie nicht essen sollten. Und dann heißt es, Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott dem Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Gott der Herr rief den Menschen und fragte: Wo bist du? Der Mensch antwortete: Ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Wo bist du? Weiß Gott, wo Adam sich aufhält? Ja. Und trotzdem stellt er diese Frage, weil er nach seinem inneren Standort fragt. Adam, wo stehst du in deiner Beziehung zu mir? Wie würde es dir gehen, wenn Gott dir heute diese Frage stellen würde? Mensch, und an der Stelle kannst du deinen Namen einsetzen, wo bist du? Je nachdem, was für ein Bild du von Gott hast, kannst du diese Frage als unangenehm und kontrollierend empfinden. Du fragst dich, will Gott mich bloßstellen? Geht es ihm darum, etwas zu finden, für das er mich ausschimpfen und bestrafen kann? Und dann bekommst du intuitiv diesen Impuls, ich muss mich verstecken. Doch die Geschichte der Schöpfung zeichnet ein anderes Bild von Gott. Gott sucht deshalb nach uns, weil er sich nach uns sehnt. Ausgerechnet hier, in diesem Moment, in dem Moment, in dem der Mensch kläglich versagt, hier beginnt Gottes sehnsuchtvolle Suche nach uns Menschen. Seine Suche nach einem Weg, uns zu sich zurückzuziehen. Die große Suchbewegung Gottes, die sich durch die ganze Geschichte der Menschheit zieht. Er ist bereit, alles zu tun, um eine Brücke zu bauen, um die Kluft zwischen uns zu überwinden, weil ihm die Begegnung und die Gemeinschaft mit mir so wichtig ist. Wenn wir in den nächsten 4 Wochen über die Frage nachdenken, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott, dann denk daran, dass diese Frage dir von einem liebenden Gott gestellt wird, der dich sucht, weil er sich sehnt nach Gemeinschaft mit dir. Auch Jesus stellte den Menschen immer wieder Fragen. Als der blinde Bartimäus ruft: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, fragt Jesus ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Herr Jesus, das ist doch offensichtlich, dieser Mann ist blind. Aber Jesus will es von ihm hören. Er zwängt ihm nichts auf. Er stülpt ihm nichts über. Sondern wie ein guter Seelsorger fragt er ihn nach seinem Anliegen. In dieser Frage schafft Jesus einen Raum, in dem etwas von Bartimäus Herzenshaltung sichtbar werden kann. In dem er die Gelegenheit bekommt, seinen Glauben zu bezeugen. Lieber Herr, ich möchte sehen können. Ich glaube, dass du das Unmögliche tun kannst. Deswegen schreie ich so laut nach dir. Ja, ich weiß. Ja, ich will, dass du mich gesund machst. Auch wenn ich weiß, dass das mein Leben radikal verändern wird. Ich meinen Bettlermantel ablegen und eine völlig neue Weise lernen muss, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist es mir wert. Ich will, dass du mich gesund machst und ich glaube, dass du dazu in der Lage bist. Und Jesus sagt: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Weiß Gott, was er für dich tun soll? Hört er es von dir? Was würdest du antworten, wenn Jesus dich fragt: Was willst du, was ich für dich tun soll? Traust du Jesus zu, dass er in deinem Leben wirklich etwas verändern kann? Ein anderes Mal erzählen seine Jünger Jesus, für wen die Menschen ihn halten. Manche halten dich für Johannes den Täufer, sagen sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder für einen anderen Propheten. Und dann fragt Jesus sie: Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Wieder so eine Frage nach dem eigenen Standort. Eine Aufforderung, Stellung zu beziehen. Für wen hältst du mich? Die Jünger sind schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Sie haben ihn erlebt und hatten die Möglichkeit, sich ihr eigenes Bild von ihm zu machen. Und nach diesen Erlebnissen stellt Jesus jetzt diese Frage: Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis ist einer der Höhepunkte des Matthäusevangeliums. Die Aussage, auf die alles zuläuft, auf die es Matthäus ankommt. Jesus ist der lang versprochene Retter von Gott. Wer ist Jesus für dich? Welche Bedeutung hat er für dein Leben und deinen Alltag? Was für einen Unterschied macht es für dich, mit ihm unterwegs zu sein? Also wo fragt Jesus dich, wer bin ich für dich? Einige Zeit später wärmt sich der gleiche Petrus gerade an einem Feuer, als er von drei verschiedenen Personen gefragt wird: Bist du nicht auch einer der Jünger von diesem Jesus? Und dreimal leugnet er: Ich kenne diesen Mann nicht. Jesus stirbt. Und ein paar Tage danach sitzt Jesus an einem Feuer. Und als Petrus den Geruch des Feuers in der Nase steigt und ihn dann daran erinnert, was er getan hat, fragt Jesus ihn dreimal: Liebst du mich? In dem Moment, in dem es darauf ankam, hatte Petrus Jesus verleugnet. Der Stachel seines Versagens saß tief. Tausendmal hatte er bereut, was er getan hatte. Und in den Schmerz dieser Wunde hinein fragt Jesus ihn: Wo stehst du? Wie stehst du zu mir? Und Petrus Antwort ist nun dreimal bescheiden, aber klar: Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dreimal gibt Jesus Petrus dann einen Auftrag: Weide meine Lämmer. Nach allem, was passiert ist, verurteilt Jesus Petrus nicht, sondern er setzt ihn wieder neu ein, stellt ihn wieder neu in den Dienst. Und er zeigt ihm so: Was war, ist vergeben. Ich will dich dennoch gebrauchen. Lass dich von deiner Liebe zu mir bewegen, anderen Menschen zu dienen. Durch die Frage "Liebst du mich?" zeigt Jesus Petrus, dass er ihm sein Versagen nicht nachträgt, sondern dass er ihn dennoch gebrauchen möchte für seinen Dienst. Was würdest du antworten, wenn Jesus dich fragt: Liebst du mich? Weißt du, dass er dir dein Versagen nicht nachträgt? Liebst du ihn? Und bist du bereit, ihm deine Liebe zu zeigen, indem du anderen dienst? Manchmal stellt Gott uns Fragen. Fragen nach unserem inneren Standort. Fragen, durch die er uns einlädt, zu reflektieren, wo wir geistlich stehen. Und dich hier uns einlädt, ihn zu fragen, welchen nächsten Schritt er für uns im Sinn hat. Welche Frage stellt Jesus dir? In welchem Bereich deines Lebens fragt er dich, wo du innerlich stehst? Und was willst du ihm antworten? In den letzten 2,5 Jahren ist viel passiert. Corona und der Ukraine-Krieg haben viel mit uns gemacht. Als Gesellschaft, persönlich in unserem Leben und auch als Gemeinde. Und auch wenn das alles natürlich noch nicht vorbei ist, hatte die Gemeindeleitung im Juni den Eindruck, es ist Zeit für eine Standortbestimmung. Dass wir einmal innehalten und genau hinschauen, wo stehen wir eigentlich nach den letzten 2,5 Jahren als Gemeinde. Und nicht nur, wo stehen wir äußerlich in Zahlen und Statistiken, sondern vor allem, wo stehen wir geistlich auf unserem Weg mit Jesus? Und wir haben dann überlegt, wie könnten wir das machen? Dabei sind wir dann auf eine professionelle Umfrage gestoßen, die schon vielen Gemeinden geholfen hat, zu reflektieren, wo sie geistlich stehen und wie sie effektiv weiterkommen. Diese Umfrage wurde entwickelt im Zuge der sogenannten Reveal-Studie. Eine Studie, die die Willow Creek-Gemeinde in den USA 2004 begonnen hat und die über viele Jahre lief und an der viele Gemeinden weltweit teilgenommen haben und mittlerweile über 200.000 Menschen. Diese Umfrage zur geistlichen Standortbestimmung einer Gemeinde wollen wir hier in den nächsten 2 Wochen durchführen. Und wir werden sie am Dienstag in der Mitgliederversammlung offiziell starten. Wir möchten euch sehr ans Herz legen, euch an dieser Umfrage zu beteiligen. Am Dienstag werden wir erst in der Mitgliederversammlung und später auch auf der Homepage einen Link freigeschalten, über den man zu einem Fragebogen kommt. Und wenn du in der FEG Wetzlar Mitglied bist oder aber wenn du dich dieser Gemeinde so verbunden fühlst, dass du sagst, das ist meine Gemeinde, zum Beispiel weil du regelmäßig in den Gottesdienst kommst, dann laden wir dich ganz herzlich ein, mitzumachen. Alles, was du brauchst, ist ein Internetzugang. Wenn du den nicht hast, dann such dir jemanden, der dir helfen kann oder komm im aller Notfall zu mir. Und etwa 30 Minuten Zeit, in denen du wirklich Ruhe hast. Die Umfrage auszufüllen kostet ein kleines bisschen Energie, aber du hilfst uns damit sehr, wenn du diese Zeit investierst. Denn je mehr Leute mitmachen, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis, das wir dann Ende Januar ausführlich auswerten und dann auch transparent machen werden. Warum machen wir diese Umfrage? Ich möchte die 4 Gründe nennen. Erstens erhoffen wir uns davon ein klares Bild davon, wo wir als Gemeinde geistlich stehen und wie wir unterwegs sind. Diese Umfrage ist eine Selbsteinschätzung. Aber wenn wir von vielen Menschen eine Selbsteinschätzung darüber bekommen, wo sie geistlich stehen und wie die Gemeinde ihnen sie dabei unterstützt oder auch nicht unterstützt, geistlich voranzukommen, dann bekommen wir ein deutlich schärferes Bild davon, wie wir geistlich unterwegs sind, als wenn wir immer nur auf der Grundlage von Aussagen Einzelner oder von Vermutungen arbeiten müssen. Deswegen, wir wünschen uns ein klareres Bild. Zweitens wollen wir einmal genauer unter die Lupe nehmen, in welchen Bereichen es uns als Gemeinde gut gelingt, Menschen in ihrer geistlichen Entwicklung zu fördern und in welchen nicht. Also wir möchten uns gerne genauer anschauen, was das, was wir tun, bewirkt. Drittens erhoffen wir uns, dass die Umfrage uns am Ende 2 oder 3 konkrete Ansatzpunkte gibt, wie wir als Gemeinde darin wachsen können, Menschen noch gezielter in ihrer geistlichen Entwicklung zu fördern. Und der Plan ist dann, dass wir insbesondere über das Arbeitsfeld Glaube leben mit den Ergebnissen konkret weiterarbeiten. Und schließlich wünschen wir uns, dass diese Umfrage auch ein Anstoß für jeden von uns persönlich ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wo stehe ich geistlich auf meiner Reise mit Gott? Und was sind die nächsten Schritte, die er mit mir gehen will? Wir nennen das Ganze Standortbestimmung.feg/ich, weil es uns bewusst um diese beiden Dimensionen geht. Durch die Umfrage wollen wir herausfinden, wo wir als Gemeinde geistlich stehen, und durch die 4-teilige Predigtreihe möchten wir auch dich ganz persönlich ansprechen. Wo stehst du auf deiner geistlichen Reise? Wo kommst du her? Was ist dein Ziel auf dieser Reise? Und was bringt dich wirklich voran? Wer von euch weiß, was ein Rückflussverhinderer ist? Oh ja, doch, ein paar, ja, super, sind die Heizungsbauer. Ich wusste es nicht, bis wir in unser neues Mietshaus eingezogen sind und am Anfang kaum warmes Wasser kam. Und als dann irgendwann nach ein paar Wochen der Heizungsbauer vorbeikam, hatte er das Problem nach 5 Minuten erkannt und behoben. Unser Rückflussverhinderer war verstopft. Ich habe dann gedacht, eigentlich ist es ein gutes Bild für unser geistliches Leben. Manchmal gibt es bestimmte Dinge, die unser geistliches Wachstum ausbremsen. Das Fließen des Geistes Gottes in unserem Leben einschränken. Die Reveal-Studie hat einige interessante Entdeckungen gemacht. Eine davon war, dass sie auf zwei Gruppen von Personen gestoßen ist, deren geistliches Leben ausgebremst ist. Also die wie so einen verstopften Rückflussverhinderer in sich tragen. Da gibt es zum einen Personen, die geistlich stecken geblieben sind. Kennst du das? Dass du vielleicht sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber wenn ich ehrlich bin, hat sich mein geistliches Leben in der letzten Zeit kaum weiterentwickelt. Ich bin auf einer bestimmten Entwicklungsstufe stehen geblieben. Ein Stück weit gehört das ja zum Leben mit Jesus dazu. Dass es auch mal Phasen gibt, in denen ich Stillstand erlebe oder es sich für mich zumindest so anfühlt. Wenn ich aber über Monate und Jahre aus dem Stillstand nicht mehr rauskomme, ist das ein Problem. Denn am Glauben an Jesus geht es nicht um einen Stand, in dem man steht, um sich für das Rest seines Lebens nicht mehr zu bewegen, sondern es geht um eine Person, der man folgt. Und Folgen hat immer was mit Bewegung zu tun. Wenn du stecken geblieben bist, dann kann es bestimmte Dinge geben, die es dir schwer machen, wieder in Bewegung zu kommen. Abhängigkeiten, emotionale Probleme, verstrickte Beziehungen. Diese Dinge aufzuarbeiten und mit Gottes Hilfe anzupacken, das kann ein Schlüssel sein, um aus dem geistlichen Sumpf herauszukommen. Ein anderer Schlüssel ist, mach dir dein geistliches Leben zur Priorität und fang an, geistliche Übungen wie Bibellesen, Gebet oder Stille vor Gott zu praktizieren. Weißt du, wenn man anfängt, geistliche Übungen zu machen, dann fühlt sich das im ersten Moment nicht immer wie ein emotionaler Höhenflug an. Aber langfristig gesehen ist das für viele Menschen ein ganz entscheidender Schlüssel, um geistlichen Stillstand zu durchbrechen. Wo stehst du? Wenn du auf die letzten 2,5 Jahre zurückschaust, hast du dich geistlich weiterentwickelt? Oder bist du stehen geblieben? Was könnte dir helfen, dich wieder in Bewegung zu setzen? Außerdem gibt es Personen, die sind unzufrieden. Unzufrieden womit? Mit der Rolle ihrer Gemeinde für ihr geistliches Wachstum. Vielleicht trifft ja auch eher das auf dich zu, dass der Glaube in deinem Leben durchaus eine wichtige Rolle spielt und du auch immer wieder die Nähe von Jesus suchst, aber du bist unzufrieden damit, wie deine Gemeinde dich darin unterstützt, geistlich voranzukommen. Vielleicht hast du ja das Gefühl, dass die Gottesdienste dich nicht wirklich inspirieren und herausfordern. Oder du vermisst tiefgehendes Bibelstudium, relevante Lehre. Und vielleicht hast du dich deswegen schon das ein oder andere Mal gefragt, ob diese Gemeinde noch dein Platz ist. Wenn es dir so geht, möchte ich dir 2 Dinge sagen. Zum einen, wenn du unzufrieden bist, dann möchte ich dir Mut machen, zu den Verantwortlichen zu kommen und zu sagen, womit genau du unzufrieden bist. Keine Gemeinde ist perfekt und unsere Aufgabe als Leiter ist es, zu prüfen, wie wir uns weiterentwickeln können. Eine andere Sache, die ich dir aber auch sagen möchte, ist, prüfe deine Erwartungen. Wusstest du, dass sich die Rolle der Gemeinde im Leben einer Person mit zunehmendem geistlichen Wachstum verändert? Es ist ein bisschen wie bei der Erziehung mit Kindern. Am Anfang brauchen sie bei vielen Tätigkeiten sehr viel Unterstützung, eine enge Begleitung durch einen Elternteil. Doch je älter sie werden, desto selbstständiger werden sie und desto mehr können und sollen sie selbst Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Weißt du, gerade wenn du 10, 15 Jahre mit Jesus unterwegs bist, ist die Gemeinde nicht hauptverantwortlich dafür, dass du geistlich wächst. Sondern du solltest selbst in der Lage sein, dich geistlich so zu ernähren, dass du dich mit all dem versorgst, was du brauchst. Auch wenn wir uns alle Mühe geben, unsere Gottesdienste geistlich inspirierend zu gestalten, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es nicht mehr angemessen, all seine geistliche Versorgung vom Sonntagsgottesdienst zu erwarten. Sondern die Rolle der Gemeinde ist nicht mehr unwichtig für dein Leben, aber sie sollte sich verändern, weg zu deinem hauptgeistlichen Ernährer, hin mehr zu einem Partner und zu einer Plattform, die dir hilft, gemeinsam mit anderen Gottes Reich zu bauen und ihm zu dienen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn du unzufrieden bist mit der Rolle der Gemeinde für dein geistliches Wachstum, dann überleg dir, was du brauchst, um aufs Spielfeld zu kommen und Gemeinde mitzugestalten. Weil ab einem gewissen Punkt geschieht nennenswertes geistliches Wachstum vor allem dadurch, dass ich anfange, das, was ich selbst erlebt und verstanden habe, weiterzugeben an andere. Vielleicht ist es ja so, dass du merkst, ja, ich bin auf meiner Reise mit Gott stecken geblieben oder ich bin unzufrieden. Dann möchte ich dich einladen, geh deinem Stillstand, geh deiner Unzufriedenheit auf den Grund. Finde heraus, was genau dich ausbremst. Was ist dein verstopfter Rückflussverhinderer? Und dann prüfe im Gespräch mit Gott, welcher konkrete Schritt für dich dran ist, um aus deinem Stillstand oder deiner Unzufriedenheit auszubrechen. Denn du bist derjenige, der langfristig am meisten leidet, wenn er in diesem Zustand bleibt. Bitte Gott, dir ehrlich zu zeigen, wo du geistlich stehst, denn nur so findest du heraus, was dich voranbringt. Wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Am Dienstag starten wir die Umfrage. Was du heute schon tun kannst, ist, dir in der Zeit von zwischen Mittwoch und Sonntag eine halbe Stunde in deinem Kalender zu blockieren, die du dir nimmst, um diese Umfrage auszufüllen. Und wenn dir beim Ausfüllen Stichworte kommen, Gedanken kommen, die dich in irgendeiner Weise ansprechen oder ins Nachdenken bringen darüber, wo du geistlich stehst, dann mach dir eine Notiz oder mach dir einen Screenshot und nimm diese Gedanken mit ins Gespräch mit Gott. Und für die Zeit jetzt lade ich dich ein, über die Frage nachzudenken, wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? Welche Frage stellt Gott dir? Welchen Impuls hat er dir im Laufe dieser Predigt aufs Herz gelegt? Welchen nächsten Schritt willst du gehen? Lass uns einen Moment der Stille nehmen, in dem wir ganz persönlich mit Gott darüber reden können, wo ich stehe.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.